Und dann berlinerte ich so, wie ich dachte, sich es anhört. Und dann war ich im KDW, stand beim Metzger. Und habe ich gesagt, das Stück hätte ich gerne. Und er sagte, auch nicht von hier, wa? Das war wie eine Ohrfeige. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, jetzt scheißegal. Ich rede so, wie es mir aus dem Mund kommt. Und so habe ich dann über die Jahre meine Sprache gefunden.
Richie Müller war als junger Kerl noch ein bisschen unsicher. Kein Wunder, der Mannheimer kam als gelernter Werkzeugmacher aus einer völlig anderen Welt auf die Schauspielschule und dann zu seiner ersten TV-Rolle. Die große Flatter machte ihn über Nacht zum Star. Das war 1979. Danach aber kam erstmal nix. Richie Müller schlitterte in die große Krise, hatte hohe Schulden und kaum noch Perspektiven. Wie er es daraus geschafft hat, das hat er mir erzählt. Es ging um sein Bauchgefühl, um seinen Vater, der sich erst ganz spät in seinem Leben öffnen konnte und warum ein alter Tretroller eine ganz wichtige Rolle gespielt hat für den Jungen aus Mannheim, das hören wir auch. Ich wünsche viel Spaß mit Richie Müller.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Richie Müller ist da. Herzlich willkommen, Richie. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Ich habe vor kurzem mal an dich denken müssen, und zwar in einer ungewöhnlichen Situation, als ich nämlich meinen Kontostand gecheckt habe. Da habe ich an deine Lebensweisheit denken müssen, lieber miese auf dem Konto als miese auf der Seele. In welcher Lebensphase hat dich das wirklich konkret beschäftigt?
In der Phase, wo ich wenig zu arbeiten hatte. Mhm. Und das, was man mir anbot, nicht ging. Und wenn du aber die Möglichkeit hast, mit etwas, das eigentlich nicht geht, Geld zu verdienen, dann musst du Entscheidungen treffen. Und ich habe mich immer gegen die Sachen entschieden, die mir im Magen gelegen hätten. Und das war natürlich dann immer gekoppelt mit wenig Geld. Und aber ein gutes Gewissen.
Ja, und wenn du sagst, der Magen hat da dagegen gesprochen, das heißt, du bist ein Bauchmensch.
Absolut,
da hätte ich es jetzt auch verortet.
Genau.
Das heißt, wenn der Kopf gesagt hat, Thema Kontostand, jetzt müsste aber mal was reinkommen, dann hast du dir trotzdem das rausgenommen zu sagen, nee, weil sonst muss ich mich so verbiegen, geht nicht.
Ja, es war natürlich schwierig, weil ich habe das zweimal dann gemacht, auf Anraten von außen. Ja, mach doch, das ist... kannst du gut Geld verdienen und so. Und das habe ich dann gemacht. Und der Nachgeschmack war, das Geld war weg. Aber die Erinnerung heute noch daran, wo ich sage, okay, hätte nicht sein müssen. Das Schwierige an der Situation war natürlich, wenn du Angebote kriegst und lehnst ab, das spricht sich rum. Und dann heißt es, ach, dem braucht man gar nichts anzubieten, der lehnt eh ab.
Ja.
Was natürlich hilfreich ist, wenn du nichts abzulehnen hast, musst du dich nicht mit Gewissensfragen schlagen.
Aber wie prekär war das damals? Weil, wie du sagst, irgendwann kommen keine
Angebote mehr. Ich hatte Ende der 80er Jahre fast 200.000 Mark Schulden.
Ende der 80er. Dann gehen wir mal einen Schritt vor. 1979 war die große Flatter. Das war dein großer Durchbruch.
Genau. 78 gedreht, 79 gesendet.
22 Millionen Zuschauer, Dreiteiler. Du warst der halbstarke Richie.
Genau.
Der Richie ist dir dann geblieben. Aber alle wollten dann eben genau immer diesen Typen haben.
Absolut,
du solltest immer den spielen. Und war das dann der genau diese Phase, wo du gesagt hast, nee, ich kann was anderes, ich will was anderes?
Ja, 15 Jahre hat es gedauert. Also ich habe mich dann 86 ans Theater zurückgezogen, um aus der Öffentlichkeit zu kommen. Das Problem war natürlich 22 Millionen Zuschauer bei 68 Millionen Einwohnern.
Wahnsinn.
Das ist ja fast ein Drittel der Bevölkerung, kannte mich. Gedreht wurde in Berlin, ich bin dann da auch geblieben. Und wurde halt überall angesprochen, ey, du bist so der Richie. Und ich habe so bestimmt ein Jahr lang dementiert. Nein, ich bin nicht Richie, ich bin Hans-Jürgen. Nix, du bist der Richie. Und wenn dich alle nur noch Richie nennen, dann kannst du ja nichts dagegen machen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es eine Geschichte und nicht was Ausgedachtes. Als ich jung war, durfte viel ins Kino gehen, weil wir waren selbstständig, wir hatten Gastronomie und um die Ecke gab es ein Kino. Und mein Hero war Clint Eastwood.
Ja.
Und dann kommst du auf die Schauspielschule und denkst, was machst du mit dem Namen Müller? Weil jeder sagt ja natürlich, naja, Müller geht nicht oder du solltest dir die Zähne machen oder diese ganzen Geschichten. Aber eben Richie ist nichts Erfundenes, sondern die nannten mich so, die Menschen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es eben jetzt so, dass ich Richie Müller bin. Und habe das dann ein paar Jahre später dann auch akzeptiert, habe aufgehört zu dementieren und dann ging es eben los, dass ich das dann auch im Pass stehen haben wollte. Und das dauerte dann ein bisschen. Da musste ich Zeitungsartikel vorlegen, dass man mich auch so nennt und all so ein Kram. Mhm.
Ich meine, der Künstlername war ja dann auch richtig gut. Ich meine, viel besser muss ich jetzt, ich möchte nicht zu nahe treten, aber ist natürlich besser als Hans-Jürgen.
Ja? Ich bin aus Mannheim.
Ja.
Und ich war, muss ich sagen, auch ganz glücklich, weil in Mannheim heißt es ja nicht Hans-Jürgen, sondern Hans-Jürgen.
Hans-Jürgen.
Ah jo. Und das fiel mir immer schwer, Hans-Jürgen zu sagen. Genauso wie 55. Das ist auch so eine blöde Phonetik. Mhm. Und da war ich eigentlich ganz froh, aus Hans-Jürgen Ricci zu kriegen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die dann sagen Ricci, weil die das als CH sprechen. So wie den Chiemsee, da wo ich zu Hause bin. Mhm. Und dann meine Frau sagt dann immer, ich heiße auch nicht Christel, ich heiße Christel. Aber das war natürlich schon eine Sache, wenn du deinen Namen verlierst.
Ja.
Aber warum haben mich die Leute so genannt? Das ist ja die entscheidende Frage. Zu der Zeit, als ich die große Flatter gedreht habe, war es ganz modern, Leute von der Straße zu casten. Gab es den Uwe Friesner, der hat einen Film gemacht, der hieß Am Ende des Regenbogens. Und da war die Hauptrolle ein heroinsüchtiger junger Mann. Und den haben die gecastet am Bahnhof Zoo. Der war wirklich heroinsüchtig, den haben die gepäppelt für den Dreh. Und in dieses Fahrwasser bin ich geraten, weil ich war so authentisch in der Rolle des Richie Piech, dass die Leute dachten, der ist das. Mhm. Es wusste ja niemand, dass ich auf einer Schauspielschule war, das hat man ja negiert. Aber ich war so eins zu eins so authentisch, dass die eben dachten, der ist es.
Ja. Und zwei Anknüpfungspunkte jetzt für mich. Zum einen, nehmen wir nochmal die Zeit danach. Alle wollten dann eben, dass du solche Typen spielst, bist dann nicht mehr von weggekommen. Hat dir in der Zeit keiner helfen können? Ich meine, heute hat man einen Agenten oder eine Agentur und sagt mal, bitte schaut euch den jetzt auch mal im Theater an. Der kann was, der macht andere Sachen.
Nee, gab's nicht.
Nicht rausgekommen.
Nee, es gibt da so Geschichten. Ich habe dann Dinge gemacht, die mich einfach über Wasser gehalten haben. Ich habe Traumschiff gemacht und da habe ich einen Schauspieler kennengelernt, der spielte in Berlin und zwar Die neuen Leiden des jungen W. Mhm. Und der hatte anscheinend ein Filmangebot und fragte mich, hättest du nicht Lust, das zu übernehmen, dann könnte ich den Film drehen und so. Und dann habe ich gesagt, ja warum nicht, und bin dann zu diesem Theater gegangen. Ich war damals bei der ZBF, heißt heute glaube ich anders, Zentrale Vermittlung für Bühne und Fernsehen, ZBF. Und das sozusagen, wenn du keine Agentur, damals gab es ja Agenturen, gab es ja nicht, weil es war ja noch unter dem Gesetz des Menschenhandels.
Ach so.
Ja, ja. Agenturen sind erst erlaubt ab einem gewissen Jahr. Mehr als 4 Personen fiel es unter das Gesetz des Menschenhandels. Ich war auf jeden Fall bei der ZBF und dann fuhr ich zu diesem Theater und da traf ich die Intendantin und habe mich vorgestellt, dass der Kollege mich vorgeschlagen hätte. Und dann sagt sie, das ist jetzt sehr interessant. Da habe ich gesagt, wieso? Sagt sie, ich wollte sie eigentlich zu Anfang besetzen. Ja. Und dann habe ich mit der ZBF telefoniert und haben die gesagt, er hat keine Zeit und außerdem kann er sowieso kein Theater spielen.
Das wurde da gesagt?
Ja.
Das sind ja tolle Vertreter.
Ja, ja, aber das ist das Arbeitsamt.
Mhm. Bitter natürlich. Du hast gesagt, 15 Jahre hat es gedauert, 200.000 Mark Schulden. Und dann kamst du aus dieser Ecke raus. Warum? Weil es dann einfach schon so lang her war mit der großen Flatter?
Nein, weil ich dann, ich könnte ein Buch schreiben.
Mhm.
Aber ein lustiges. Also es hört sich jetzt alles sehr dramatisch an. Ich habe dann 1985 den Jürgen Vogel zu mir genommen.
Ähnlicher Typ, oder?
Anders.
Anders, aber auch so authentisch,
sehr
rau.
Authentisch.
So könnte man auch denken, ja. Der kommt direkt von der Straße
genau,
rein und fängt
genau.
an. So.
Den habe ich zu mir genommen, den habe ich kennengelernt zu meinem 30. Geburtstag und ich habe mitgekriegt, der fühlt sich nicht wohl in München. Und ich hatte eine große Wohnung in Berlin, hatte ein Zimmer frei, habe ich gesagt, kannst du mitkommen?
Mhm.
Und musst auch nicht zur Bundeswehr, wenn du in Berlin bist und so. Und dann hat er absolut von dem Zeitpunkt an, nicht deswegen, aber zu dem Zeitpunkt hat er gerade gemacht Kleine Haie und ging
auch ab, durch die Decke,
ab
ne?
durch die Decke. Und der hatte dann ein Angebot beim Rainer Kaufmann, hat mit dem gedreht und Rainer Kaufmann hält viel von ihm und rief ihn bei einem anderen Projekt an, er hätte eine kleine Rolle, ob er wüsste, wen man da besetzen könnte. Und dann sagt er, dann nimm doch Richie.
Ja.
Und dann habe ich mit dem telefoniert und das war so eine 3-Tage-Rolle und das war noch zu der Zeit, als es die schönen Panasonic-Anrufbeantworter gab, wo man nach Hause kam und hat geguckt, ob es blinkt. Und dann blinkte es, also es war klar, ich mache so eine kleine Rolle, wir haben auch drüber geredet, wie die aussehen könnte. Und dann komme ich nach Hause und der Anrufbeantworter blinkt und dann, hi, ist da Rainer Kaufmann, Richie, kannst du mich mal zurückrufen? Da habe ich schon gedacht, aha, das Ding geht einen Bach runter. Und dann erzählte er mir, seine Hauptrolle, der männliche Hauptrolle, wäre aus privaten Gründen abgesprungen und ob ich Lust hätte, mit ihm Probeaufnahmen zu machen mit der Schauspielerin, die da mitspielt in der Privatwohnung in der Uhlandstraße und so. Und dann habe ich das zugesagt und war total aufgeregt, kam dann Hinterhaus, ein langer Flur, rechts Küche, dann Bad, dann ein kleines Zimmer und dann das Wohnzimmer hinten. Ich klingel, Tür geht auf und dann steht einer an der Tür, sagt, hi, ich bin Rainer. Und ich war so aufgeregt. Und rechts in der Küche stand jemand und bin von dem weggegangen und bin, hi, ich bin Richie, bist du Rainer? Und dann guckte der mich so komisch an. Und nee, bin ich nicht. Dann bin ich weg und habe gesehen, dass hinten jemand schon aufbaut.
Aha.
Und bin durchmarschiert und fragte den, bist du Rainer? Und er sagt, nee. Und in dem Moment fiel mir ein, was er vorne an der Tür gesagt hat, hi, ich bin Rainer. Und dann haben wir Probeaufnahmen gemacht mit Maria Schrader.
Mhm.
Und dann habe ich die Rolle gespielt und das war Wendepunkt in meinem also Schauspielerleben.
Ja, aber lange Jahre warten müssen. Und wie lange hat es gedauert, bis die 200.000 Mark wieder glatt waren?
Ich konnte dann im gleichen Jahr eine ZDF-Serie annehmen. Und wenn du dann so ein paar Folgen machst, dann hast du natürlich gleich mal so einen Grundstock,
ja.
Wo du das, und das hat gedauert, ja, bis Anfang der 90er.
Aha. Und haben dir in der Zeit, wir haben ja vorhin gesagt, du hast dein Spruch, ne, lieber miese auf dem Konto als miese auf der Seele. Du hast gesagt, du hast immer auf deinen Bauch gehört, hast nichts angenommen, was dem Bauch ein Krummeln und Grimmen gemacht hat. Gab es da nicht auch Kumpels, die gesagt haben, so, ey, Richie, sei jetzt nicht doof.
Das war bei der Serie.
Ja?
Die habe ich angeboten gekriegt und ich war mir nicht sicher. Und dann sagte Jürgen, du machst das jetzt.
Mhm.
Also der hat mich mehr oder weniger gezwungen.
Mhm. Aber da ein bisschen auch zu deinem Glück gezwungen.
Ja, natürlich.
Ja, kann man schon sagen. Weil du vorher auch gesagt hast, die ZBF, da hätte einer so ins Telefon geflüstert, der kann eh nicht schauspielern. So. Und du auch gemeint hast, viele hätten gar nicht gewusst, dass du auf der Schauspielschule warst. Du warst ja in Bochum.
Genau.
Und aber auch eine interessante Geschichte, wenn ich es richtig weiß, wollten die dich unbedingt haben. Also Vorsprechen war wohl ein Wahnsinnserfolg.
Ich kam aus dem Vorsprechen raus und dann sagten mir andere Schauspielschüler, ich werde der Erste, der von allen akzeptiert worden ist. Mhm. Weil du hattest die ganzen Dozenten, was weiß ich, Sprachausbildung, Fechten, 3 Darstellungslehrer, Direktor und 3 Schauspieler, die eine Stimme zusammen hatten.
Mhm.
Und da wäre ich einstimmig angenommen worden, also es gab keinen Zweifel.
Dann wundert es mich aber, dass du dort dann ja zum Teil eigentlich fast so ein bisschen fertig gemacht wurdest, zum Beispiel wegen deiner Sprache.
Ja gut, das ist natürlich, wenn du aus Mannheim kommst.
Ja, klar muss man trainieren, um da dann diese Theatersprache zu erlernen, aber bist du dort nicht gut behandelt worden?
Doch, ich bin da gut behandelt worden. Es war halt immer nur so, dass, Herr Müller, so wird es nichts werden und ich hatte ja dann wirklich so ein Komplex. Ich kam dann nach Berlin, große Flatter gedreht. Dann haben sie mich einen Monat vorher geholt, dass ich so ein bisschen Berliner das übe und so. Und ich hatte dann schlaflose Nächte, wenn man jetzt zum Beispiel, wir ist im Monomer mir.
Mhm.
Und wenn du dann einen Satz zu sagen hast, wollen wir mal wieder. Da habe ich nächtelang nicht geschlafen, um den Satz nicht mir, wollen wir. Das ist Horror gewesen. Und auf jeden Fall hatte ich dann wirklich so einen Knacks und versuchte dann, als ich dann nach der großen Flatter eben in Berlin blieb, dachten die Leute immer, ob ich aus Sachsen komme, weil das auch sehr guttural ist,
ja.
So wie der Mannheimer Dialekt. Und das wollte ich nun gar nicht. Und dann berlinerte ich so, wie ich dachte, sich es anhört. Und dann war ich im KDW in der Lebensmittelabteilung, stand beim Metzger, suchte mir ein Stück Fleisch aus und dann kam der so hinten links vor und sagte, bitteschön. Und dann habe ich gesagt, das Stück hätte ich gerne. Und er sagte, auch nicht von hier, wa?
Direkt ausgeflogen.
Ja, und das war wie eine Ohrfeige.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, jetzt scheißegal, ich rede so, wie es mir aus dem Mund kommt und so habe ich dann über die Jahre meine Sprache gefunden, wie ich. Und ja.
Du hast jetzt gesagt, du hattest da sogar richtig wie so eine Art Komplex. Kann es auch daher kommen, dass du ja eigentlich aus einer völlig unintellektuellen Welt kamst? Du
hast gesagt, ja.
Gasthaus, die Eltern, du hast dann Werkzeugmacher.
Wobei ich habe meinen Vater die letzten 3,5 Jahre seines Lebens habe ich unterstützt, also nicht gepflegt, sondern unterstützt, habe ihn alle 14 Tage besucht, habe eingekauft, mit ihm geredet und das war die letzte Generation, die sie eingezogen haben, da war der 17, beim Zusammenbruch eben und dann haben sie ihm gleich das Knie weggeschossen, der war zu 50% kriegsbeschädigt und die haben ja nicht geredet, die Menschen. Aber irgendwann wirst du dann so redselig im Alter und dann war ich ab und zu mit meiner Frau da und ich muss sagen, Chapeau vor diesem Mann.
Ja.
Also bis dahin wusste ich nicht, wie hochintelligent er auch war, aber eben verschütt.
Genau. Also nicht falsch verstehen.
Nein,
nicht
gesagt,
dass deine Eltern nicht intelligent waren, sondern sie mussten schaffen. Die mussten.
Ja, ich schaffe ja auch, seit ich 10 bin.
Ja, die mussten richtig ran und du dann eben auch Werkzeugmacher und Ausbildung.
Ja, schon als Kind. Ich habe ja als Kind habe ich dann schon Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Mit 10, 11 musste ich dann losziehen und die ganzen Dinge erledigen. Das Geld war wenig, weil zu dem Zeitpunkt, als wir dann in der Gastronomie waren, gab es den Farbfernseher, gab es Fernseher mit Fernbedienung, gab es die Großeinkäufe, wo eine Kiste Bier so viel kostete wie 3,5 in der Kneipe. Mhm. Dann sind die Leute weggeblieben, dann gab es wenig Umsatz, dann musste man trotzdem die Pacht bezahlen. Und dann wurde ich dann losgeschickt als kleiner Junge mit der Hälfte der Pacht zur Brauerei, um dann zu sagen, den Rest bringen wir in 14 Tagen. Und das habe ich gemacht. Das hat mich natürlich auf irgendeine Art geschult. Aber also insofern bin ich, seit ich 10, 11 ja, habe ich eine Verantwortung. Und kann man sagen, ich bin jetzt seit 60 Jahren am Arbeiten. Mhm.
Und dann sowas wie Schauspielschule. Ich glaube, eine fernere Welt konnt's da ja gar nicht geben. Und die hat, glaube ich, nur einer erzählt, dass es sowas überhaupt gibt, weil du mit dem Sprücheklopfen und Witze erzählen nicht aufgehört hast. Dann haben
ich bin halt nach wie vor ein Witzeerzähler. Ja? Ich habe mir das lange abgewöhnt, aber ich habe gemerkt, dass ein guter Witz zum richtigen Zeitpunkt Entspannung bringt. Mhm. Also wenn es oft so angespannt ist und die Leute reagieren, werden immer unruhiger und dann ist so ein Witz, der dann auch wirklich zum Lachen bringt, entspannend. Und ich würde nie Witze erzählen, also ich bin so ein Assoziationsmensch. Ich bin jetzt nicht jemand, der, erzähle mal einen Witz, fällt mir nichts ein. Also es ist immer so dieses, du siehst was und dann fällt dir was ein, so wie, finde ich, auch Interviews funktionieren. Es gibt da Menschen, die wollen wissen, was sie gefragt werden, um sich Antworten zurechtzulegen. Und ich bin jemand, ich kann das nur einmal beantworten und zwar in dem Moment, wo man mir eine Frage stellt. Mhm. Und wenn man sagt, können wir das nur mal machen, ist es nicht mehr dasselbe. Und so funktioniert es beim Witze erzählen und ja, da war dann halt jemand, der sagte, Mensch, geht auf eine Schauspielschule und ich habe gesagt, wie Schauspielschule? Ja, da lernst du Schauspielerei. Dann habe ich gesagt, und wie funktioniert das? Und ja, ich glaube, da musst du irgendwie vorsprechen und dann ging das aber wirklich, wie mein Vater gerne sagte, wie an der Schnur gezogen. Die Idee kam im Dezember 75, da waren wir in Mannheim in einer Pizzeria im Uniclub, der wurde jetzt anscheinend geschlossen und dann habe ich gesagt, ja, aber wie soll denn das gehen? Ja, und dann haben wir so einen Plan geschmiedet. Es waren zwei Jungs, der Uli und der Daniel. Die machten mit meinem Bruder Musik. Uli Fotograf. Und dann waren die gerade im Begriff, eine Wohnung zu beziehen. Und habe ich gesagt, wir haben noch ein Zimmer frei. Das heißt, ich zog zu Hause aus. Da war ich 21. Zog mit denen zusammen. Eines Tages kam dann der Uli nach Hause und sagte, ich habe dich in Monnem im Theater bei der Statisterie angemeldet. Und dann bin ich dahin. Ich wusste von nichts. Mhm. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe gekündigt, meinen Beruf gekündigt, weil ich war gerade 1,5 Jahre in meinem Beruf tätig als Werkzeugmacher, also im Werkzeugbau und habe das halt alles aufgehört.
Ich musste jetzt gerade an deinen Vater denken und an deine Mutter.
Meine Mutter war erfreut.
Wirklich?
Ja, weil meine Mutter war die hatte so eine Künstlerseele. Die wollte, hat sie mir erzählt, Tänzerin werden, aber einfach viel zu weit weg.
Ja.
Aber so dieses, die lächelte nur. Mein Vater war so wie kann man das machen und eben so. Aber da er nicht viel geredet hat und da ich der Jüngste war, war schon vieles abgeklärt. Also ich bin sozusagen gut groß geworden. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ich hatte alles. Und er schüttelte halt so ungläubig den Kopf. Kurz bevor er gestorben ist, habe ich eine Laudatio gehalten bei Bambi. Mhm. Und er hat es gesehen und dann sagte er zu mir, du bist ja ein Weltstar. Und dann habe ich gesagt, Papi, bin ich nicht. Man kennt mich ganz gut. Und sagt er, nein, für mich bist du ein Weltstar. Und das hat mich natürlich, jetzt kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut.
Ich sehe, dass deine Augen da glitzern, kann ich aber sehr gut verstehen. Ja,
und das war für mich natürlich, weil ich den so kennengelernt habe, wie er verkannt war. Weißt du? Wenn jemand, muss dir vorstellen, mit 17 Jahren kriegsbeschädigt ist, nie wieder tanzen kann. Dann hat er mir so Dinge erzählt, da zum Beispiel mit 12 Jahren gab es einen Freund, der konnte nicht schwimmen, war der Metzgersohn und dann, mein Vater hieß Herbert und der ging zum Schwimmen und dann guckte er da aus dem Fenster, sagte, Herbert, wo gehst du denn hin? Ich geh schwimmen. Oh, warte, ich komm mit. Und sagte, nein, du darfst doch nicht, du kannst doch nicht schwimmen. Und dann ist er trotzdem mitgegangen, dann sind die schwimmen gegangen, dann kam, also nicht im Schwimmbad, sondern im Kanal, dann sind Mädels dazugekommen und dann ist er ins Wasser und ist ertrunken.
Oh.
Und das hast du dann mit 12 und er hat es nicht geschafft, dem das zu verbieten. Und das trägst du mit dir rum. Ne? Und die Sachen habe ich halt alle erfahren in diesen letzten 3,5 Jahren.
Ja. Weil das ist, weil du es ja vorher auch gesagt hast, ist ja eigentlich die Generation, die total verstummt war, die eigentlich nie geredet hat, gerade über solche
nicht,
Sachen.
Überhaupt nicht. Ja. Null. Und dann erkennst du natürlich die Person nicht. Und dann denkst du, der hat keinen Bock irgendwie, der will nicht.
Ja, weißt du, auch schlicht, der mag mich nicht, der kann nichts mit mir anfangen.
Und dann hat sich das halt alles ins Gegenteil umgekehrt und also ich bin nach wie vor von diesem Mann so begeistert. Es gab eine Geschichte, die hat mir mein ältester Bruder erzählt, 1959, da war ich 4, da standen zwei Männer im Anzug bei uns in der Wohnung. Und zwar, die Hört zu, die Zeitschrift, die hatte jahrelang gezeichnete Covers.
Ja.
Und hinten drin war anscheinend in einer Hör zu so ein Art Test, so ein viereckiges leeres und geometrische Dinger und die sollte man dann ins Bild setzen, dann sollte man ein Selbstporträt machen.
Also ein Preisausschreiben.
Genau,
oder was,
und dann hat mein Vater das gemacht und dann standen zwei Männer bei uns und haben ihm angeboten, 5 Jahre lang das Titelbild von der Hör zu malen.
Das ist jetzt nicht euer Ernst.
Und dann hat er das abgelehnt.
Weil?
Angst.
Angst.
Also mein Bruder sagte mir, er kann sich noch erinnern, weil war mein Bruder 9. Ich habe nicht so viel Fantasie. Und dann sagten die, Herr Müller, Sie brauchen keine Fantasie. Wir sagen Ihnen ja, was Sie zu malen haben. Bloß so, wie Sie malen, würden wir das gerne haben. Oder zeichnen. Und das hat er nicht geschafft. Und dann habe ich jahrelang gedacht, ist das ein Anzeichen, dass man feige ist oder was ist das? Also, ich meine, das hätte unser Leben komplett geändert. 1959, weißt du, so in so einen Bereich zu kommen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass du wirst ja auch so interpretieren.
Mittlerweile ist mir das
Feigheit.
Klar. Nee, das ist mutig.
Ja.
Eigentlich mutig. Da hat das so, wie ich letztendlich vieles abgesagt habe, weil ich wusste, das tut mir nicht gut.
Der hat auch auf sein Bauchgefühl gehört, kann man sagen.
Naja, auf jeden Fall ist das für mich absolut und das Tolle war eben, dass meine Frau sagte, du musst dahin, du musst zu deinem Vater, du weißt nicht mehr, wie lange der lebt. Und durch den Tatort eben Mannheim, Baden-Baden, Mannheim-Karlsruhe, Mannheim-Stuttgart, war das ja mehr oder weniger ein Katzensprung und so haben wir eine neue Beziehung aufgebaut und ein toller Mann, wirklich. Ich bin so begeistert, dass das mein Vater ist und wirklich hochintelligent. Also was der erlebt hat, was der Verzicht betreiben musste in diesem Leben und wo ich dann halt im Nachhinein alles verstehe, was der gemacht hat.
Ne? Ja, wenn ich dir jetzt da so zuhöre und auch da so ein bisschen raushöre, welche Werte dir wichtig sind und dass Werte für dich, glaube ich, generell wichtig sind, dann kann ich langsam verstehen, warum du in Hollywood nicht durch so manch offene Tür gegangen bist. Du hast mal mit Vin Diesel einen Film gedreht und man hat gesagt, ey, den Typ können wir eigentlich richtig gut brauchen. da war auch das Bauchgefühl ziemlich gut hörbar für dich, oder? Zu sagen, ist nicht meine Welt.
Ja, also es war so, dass ich da gedreht habe und dann eben bei vielen Leuten gut ankam. Es ist ja so, dass du, wenn du jetzt Hollywood einen Film drehst und bist vom Team, unterschreibst du im Vertrag das Talent, also den Schauspieler, nicht zu stören. Das heißt, du dürftest nie Schauspieler ansprechen. Es gibt auf YouTube Christian Bale Freaks Out. Musst du mal anhören. Da ist irgendwie, dreht er und in seiner Eyeline läuft hinten, ganz weit hinten, die DOP oder der Director of Photography. Bei denen ist er so, das ist nicht der, der schwenkt, sondern der nur das Licht baut. Und der läuft ihm durch die Eyeline während der Szene und dann macht er den, der Tonmann hat eben den Ton nicht zugemacht, macht er den richtig, 5 Minuten vor allen Leuten fertig. Ne? Und ein Schauspieler rettet keine Leben. Ein Schauspieler ist kein Arzt ohne Grenzen. Ein Schauspieler ist ein eitler Fatzke, der gut sein will. Aber wenn der mal gestört wird, ist es kein Grund, Menschen vor aller Öffentlichkeit zu demütigen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ach genau, und dann gab es eben viele Leute, die mich mochten, weil ich bin halt kontaktfreudig. Und dann haben die mich aber am Anfang skeptisch angeguckt. Will der uns rankriegen? Weil die dürfen ja mit den Schauspielern nicht reden. Und dann haben sie aber gemerkt, ich bin so, wie ich bin.
Aber was ist das bitte für eine gruselige Arbeitsatmosphäre, wenn wir die Angst haben müssen vor dem Künstler und vor dem Star? Und
der eine, der Schärfepuller, der die Schärfe zieht, der hat mit Robert De Niro gedreht und so, und der hat mir gesagt, die angenehmsten Schauspieler sind Jodie Foster, Schwarzenegger und noch irgendjemand. Jodie Foster hat zum Beispiel bei einer Produktion allen eine Rolex geschenkt.
Okay, so weit muss gut, es ja auch nicht gleich gehen, oder?
Nein, Entschuldigung.
Kaffee reicht.
Nein, aber eben, es gibt so unterschiedlich. Also ich bin ja jetzt, ich sitze nicht hier als Schauspieler. Ja. Man kennt mich zwar als Schauspieler, aber ich sitze nicht hier als Schauspieler, sondern als Mensch. Weißt du, so diese Attitüde rumzulaufen, ich bin Schauspieler, das ist ja hochgefährlich.
Aber hier gibt es ja zum Teil auch noch, dass irgendwie 3 Wochen lang gedreht wird und der Hauptdarsteller weiß nicht, wie der Tonmann heißt oder die Lichtfrau oder so.
Ich kenne alle Namen.
Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das, was man sagt, du bist ein Teamplayer, da gehört es eben dazu, ne? Dass man sich.
Das ist aber so witzig, weil ich kann mir keine Namen merken. Ich sag zum Götz Otto, habe ich immer gesagt Knut, weil ich bin so ein Zahlenmensch. Götz sind 4 Buchstaben und Knut. Und irgendwann sagte er, okay, sag Knut zu mir, und seitdem weiß ich, dass er Götz heißt.
Ja, aber er hat gemerkt, dass du versuchst, mit seinem Namen was zu verknüpfen.
Ja, aber das ist nicht böse gemeint, aber ich habe da echt Probleme. Aber für jede Produktion natürlich trifft man jetzt beim Tatort immer wieder Leute, die immer wieder auftauchen, aber es gibt immer wieder neue. Und ich versuche mir das, zumindest für die Zeit, dass wenn ich den Leuten begegne, sie mit Namen anspreche. Und das finde ich einfach wichtig, und zwar als Respekt vor den Personen und nicht, und was machen Sie so? Da gibt es ja diesen schönen Witz, wo der sagt, und was, womit verdienen Sie Ihr Geld? Ich mache Schlüssel nach. Ach, wie machen denn Schlüssel?
Schön. Ja. Siehst du, eine Verbindung gefunden und dann einen Witz erzählt.
Ja, und dann so läuft das.
Nicht Witz, aber
das finde ich halt so wichtig, dass man den Leuten den Respekt zollt.
Ja. Wie reagierst du, wenn du jetzt mit Kollegen zusammenarbeitest oder Kolleginnen, die das nicht für wichtig halten?
Das interessiert
halten?
Mich nicht. Nee? Da halte ich mich raus. Ja. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich einem Kollegen sage, versuch das mal so zu spielen oder so. Weil ich bin kein Regisseur, ich bin auch kein...
Okay, da greift man ja in die Profession ein. Aber wenn du einfach merkst, da macht einer schlechte Stimmung oder ist unhöflich oder ist schlicht ein Stinkstiefel, gehst du dann nicht auch mal hin und sagst du...
Nee. Das ist nicht meine Aufgabe. Ah. Ich kann eher als Beispiel fungieren, dass ich nett zu den Leuten bin. Aber eigentlich trifft man das selten, dass jemand Stinkstiefel ist. Was halt häufig ist, dass die Leute nur das Zentrum kennen. Kamera, Regie und das Drumherum und vielleicht noch den Caterer, wo man dann sagt, mach sie mir mal ein Spiegelei oder so. Und der Rest, das gibt's häufig, aber es ist auch kein Vorwurf, dass man sagt, die Leute interessiert es nicht. Die sind halt dann nicht in der Lage, das auch, oder wollen das nicht.
Jetzt haben wir vorhin nicht ganz zu Ende geklärt, warum du in Hollywood die Türen standen offen.
Genau, und dann habe ich auch Begleitschreiben gekriegt. He's a hilarious guy. Mhm. Und dann habe ich bei HBO mich vorgestellt. Bin aus Los Angeles mit einer Managerin und einem Agenten abgereist. Aber ich hätte da hinziehen müssen. Mhm. Und dann habe ich zwei Castings gemacht. Ich bin dann halt hin mit kurzen Hosen und Flipflops. Und dann habe ich gestaunt, wie die alle durchgestylt sind und geschminkt sind. Und ich bin ja kein Casting-Typ. Ich will nicht gecastet werden, weil ich gerade einen Typen treffe, sondern ich empfinde mich als jemand, der einen Charakter erschafft.
Ja.
Und da kannst du dein ganzes Leben Casting machen und wirst nie engagiert, weil du nie den Typen, den die wollen. Du weißt ja nicht, was die wollen. Ja, das ist nichts für mich.
Ja. Klingt.
Ist auch nicht meine Sprache.
Klingt so. Aber weil du sagst, du machst keine Castings, da habe ich gerade gedacht, ist das jetzt vielleicht arrogant, dass man sagt, so, ich bin Richie Müller, ich mache keine Castings, aber so meinst du es nicht.
Das habe ich ja schon immer gemacht. Also, ich habe einmal eben dieses Ding gemacht mit dem Rainer Kaufmann, das war aber kein Casting, sondern eine Probeaufnahme. Und Casting ist, du sitzt halt mit 50 Leuten da. Und dann habe ich es halt eben mal gemacht bei Triple X, weil ich sage, Mensch, mach das doch oder so. Meine Frau sagt immer, mach das doch. Aber ich will nicht in Konkurrenz treten mit irgendjemand, sondern ich will mit Leuten arbeiten, die mit mir arbeiten wollen.
Hast du da Angst, dass dir einer sagt, nee? Also tut es zu sehr weh oder haut es zu sehr rein?
Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, ich will da einfach nicht so in so einem Wettkampf. Mhm. Ich bin kein Wettkämpfer.
Mhm. Aber Triple X hast du im Portfolio stehen mit Vin Diesel, war natürlich schon...
Ja, war
schon
natürlich klar, aber...
Eine Erfahrung war es, das höre ich raus.
Ja, die Erfahrung war es, dass es genauso ist wie bei uns. Es wird gespart, trotz 90 Millionen Dollar.
Aha. An wem wird gespart?
Ich weiß es nicht, aber das heißt immer, ey, Tempo, Tempo, Tempo. Mhm. Ich muss mir vorstellen, 3.500 Mitarbeiter bei so einem Film.
Unfassbar.
Bei uns sind es 30 und dann noch die Leute im Büro. Mhm. Nein, aber ich bin kein, in der Hinsicht bin ich kein Wettkämpfer. Das interessiert mich nicht, jetzt irgendwas zu treffen. Wenn mich jemand anfragt und sagt, wollen wir mal zusammen ein paar Szenen probieren. Aber irgendwie hingehen, da sitzen viele Leute und dann sollst du irgendwas vorlesen und das ist nichts für mich. Mhm. Und ich will es auch nicht. Also ich will auch nicht irgendwie so, ich muss unbedingt, ich lasse alles auf mich zukommen.
Du hast mal gesagt, du bist ein Umsetzer und nicht unbedingt so der Ideengeber. Also du hast immer Leute um dich rum gehabt, die auch mal gesagt haben, komm, lass mal Rain Man im Theater machen, lass mal den.
Ja, also es ist, ich würde nie hingehen und sagen, ich würde gerne Richard den Dritten spielen, sondern es muss jemand kommen.
Mhm. Und dich sehen als Richard den Dritten.
Der mir das zutraut.
Ja.
Ich fände es vermessen zu sagen, komm, lass mal Richard den Dritten machen.
Gut, Richard den Dritten, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er auf dich passen würde. Ich kenne ihn persönlich auch nicht.
Das ist ein schönes Beispiel, weil Richard den Dritten, diesen Ausdruck kennt halt jeder. Nein, ich bin eigentlich alle Arbeiten, die ich gemacht habe, sind damit verbunden, dass die Menschen, die es dann gemacht haben, mit mir arbeiten wollten.
Hast du das bedauert, dass du nicht so der bist, der auch mal sagt, so, ich habe hier ein wunderbares Projekt, habe ich mir im stillen Kämmerlein, habe ich mir das zusammengeschrieben und.
Ich habe mal ein Drehbuch geschrieben, das habe ich mal in der Produktion, habe da nie wieder was von gehört.
Tatsächlich?
Ja, das war das beste Beispiel.
Worum wäre es gegangen?
Liebesgeschichte.
Ah, okay. Schade eigentlich.
Ich glaube, zu naiv, aber ich habe dann nie wieder was, noch nicht mal eine Rückmeldung, danke, aber ist nichts. Aber das war ein gutes Ding, dass Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ich kann gut werkeln, ich kann gut improvisieren im Haushalt, wenn irgendwas kaputt ist. Ich krieg's immer irgendwie geregelt, auch wenn es nur für einen Moment provisorisch ist. Und ich kann gut Auto fahren und ich kann gut schauspielern.
Ja.
Und das ist für mich... Reicht das?
Ich finde, du bist perfekt im Tatort. Ich bin da ein Fan, darf man, glaube ich, mal sagen. Ich finde es super, seit 2008 bist du da dabei. Und natürlich sieht man dich auch immer mal wieder im Rennauto. Ich finde das absolut faszinierend. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht schaffen, schon körperlich wahrscheinlich nicht. Mich würde es dermaßen in diesem Auto hin und her prügeln.
Na, du bist ja fest angeschnallt.
Ja, gut, kommt man gar nicht raus. Aber ich glaube, es ist eine schöne Geschichte, dass du bei deinem ersten ernsthaften Rennen im Porsche, da hast du den Start vergeigt, weil du nicht mehr vom Gas gegangen bist. Das genau. Fand ich als Laie jetzt interessant, genau. Weil ich dachte, ja klar, immer schön auf dem Gas bleiben, sonst geht nichts.
Ja, aber bloß ich war, also du mit dem Rennauto ist es so, dass du stehst auf der Kupplung und gibst Vollgas und dann dreht das Auto im Drehzahlbegrenzer ganz laut. Und dann lässt du die Kupplung kommen, dass sozusagen der Motor mit dem Getriebe in Verbindung tritt. Und musst aber kurz vom Gas lupfen, weil dass der Räder überhaupt sonst greift. Und dann treten die Räder durch und ich denke, warum fahre ich nicht? Und habe dann in den zweiten geschaltet und ich fuhr immer noch nicht. Und habe ich gedacht, das Auto wäre kaputt. Mhm. Dabei hat er die ganze Zeit durchgedreht.
Ah, okay.
Aber insofern war es ganz gut, als ich dann an die Kurve kam, zu spät, dann krachten ein paar zusammen und ich konnte mich da durchwinden.
Ah, also im Prinzip klug gehandelt.
Genau, also wenn wir in die Stadt fahren, sagt immer meine Frau, du fährst, weil du kriegst immer einen Parkplatz. Ich krieg immer einen Parkplatz vor der Tür. Und ich glaube, das war so das Ähnliche. Die Räder haben durchgedreht, dass ich da unten nicht verwickelt.
Okay, aber das ist jetzt nicht, dass draußen wieder alle aufscheinen. Das ist jetzt nicht der Promi-Bonus für Herrn Müller, wenn er mit dem braunen Porsche vorfährt, dass der Parkplatz freigemacht wird. Sondern
ich komme irgendwo hin, fährt gerade einer weg. Und meine Frau sagt immer, gibt's nicht. Ja.
Unglaublich.
Gibt's nicht. Nein, es ist so.
Warum macht Autorennenfahren dich so glücklich? Es gab einen Rennpodcast, den habe ich mir tatsächlich angehört, obwohl ich überhaupt nichts davon verstehe. Mhm. Aber ich habe dir unheimlich gern zugehört. Und da gab es eben diese eine Stelle, wo du versucht hast, das Glücksgefühl zu schildern, wenn man nach einem Rennen wieder aussteigt. Und
dass man es geschafft hat.
Toll.
Ja? Ja, weil das irgendwie so eine Eigenverantwortung ist. Es gibt keine Regie.
Ja.
Es gibt nur dich selbst in so einem Käfig unterm Helm. Du hörst dich atmen, kriegst deinen Herzschlag mit und es ist irgendwie, ich kann es schwer erklären. Mhm. Natürlich die Geschwindigkeit, wenn du schnell durch Kurven fährst, was der Körper da spürt. Wenn du überlegst, dass Formel-1-Fahrer teilweise 4, 5G auf den Körper, dass der Körper dem ausgesetzt ist. Ja, das sind einfach, ich weiß nicht, man kann es nicht erklären. Es gibt viele Leute, die sagen, was? Mich macht's glücklich und wenn ich dann aussteige, bin ich voller Glücksgefühle und
ja, ich finde es schön.
Ich hätte es gerne beruflich gemacht, aber es war genauso weit weg wie Schauspielerei. Bloß es kam halt niemand und sagt, wer doch Rennfahrer. Weil da musst du natürlich ganz früh anfangen, das ist doch klar.
Und meistens muss man aber ziemlich viel Geld mitbringen. Das
kommt dazu, Außer du bist so talentiert, dass die Leute sagen, da investieren wir, weil wir dann auch Geld verdienen können. Ja.
Aber ich fand es toll, wie du da auch jetzt wieder, wie du sagst, es ist einfach das pure Glücksgefühl. Angst dabei?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Das darfst du ja nicht haben. Mhm. Sonst würdest du nicht machen. Guck, die Frage ist immer, ist doch so gefährlich. Täglich auf der Straße zu fahren ist viel gefährlicher. Du fährst im Rennen mit Gleichgesinnten. Mit
Profis vor allem.
Die fahren alle in die gleiche Richtung. Mhm. Es kommt niemand von links, von rechts. Keiner fährt über eine rote Ampel. Du bist angeschnallt. Du bist eingepackt in feuerfeste Wäsche. Und die Autos sind sicher. Da, wo du fährst, gibt's Auslauf. Mhm. Also wenn dann was passiert, dann ist das Schicksal.
Ja.
Aber im Straßenverkehr ist das viel gefährlicher.
Ich weiß, dass du da total Spaß dran hast, dich schnell fortzubewegen. Vor den Porsches waren es ja Motorräder, bist Motorradrennen gefahren. Und wenn ich mal ganz weit zurückgehe, ist es so, dass der Tretroller, den du geschenkt bekommen hast mit 5, von einem, ich weiß nicht, war es nicht so ein fliegender Eisenbahnhändler oder so?
Lumpensammler.
So ein Lumpensammler in meinem.
Lumpe, alt Eisen, Barbier.
Der hat dir den Roller einfach in die Hand gedrückt.
Ja, ich weiß das noch genau. Das werde ich nie vergessen. Mannheim-Neckarstadt, Zeppelinstraße groß geworden. Das waren so nach dem Krieg so Wohnblocks mit 3 Eingängen und jeweils links, rechts 3 Parteien. Und wir wohnten im ersten Wohnblock. Und dann fuhr der halt
mit der
Glock. Lumpe, alt Eisen, Barbier und wir sind dahin. Und dann guckte hinten aus der Ladefläche der Lenker raus vom Tretroller. Und er hat anscheinend nur meinen Blick gesehen oder so, will ich eine habe, kann ich habe. Und dann habe ich den gekriegt und habe mit meinen Brüdern Reifen gepflegt, aufgepumpt und da war halt nichts dran, einfach nur Räder und das Ding. Und dieses Gefühl, schneller als zu Fuß zu sein, das war so erhebend. Das war, und ich glaube, für mich ist die Mobilität, diese Losgelöstheit, dieses nicht fremdgesteuert, ich mag es auch nicht, also normalerweise, du gehst irgendwo hin, beim Dreh, dann steht vor der Tür ein Auto, der auf dich wartet. Weißt du so? Mhm. Das ist schon nichts für mich. Wenn ich nicht fertig bin, ich habe keine Lust, Menschen warten zu lassen. Ein Thema Pünktlichkeit. Mhm. Und deswegen ist für mich das Motto nicht pünktlich, sondern rechtzeitig. Wenn ich mich selbst disponiere, bin ich immer rechtzeitig da, aber eben nicht unter dem Druck, ich muss jetzt, weil da unten wartet jemand auf mich. Ja. Und dann sitzt vielleicht noch ein Kollege oder eine Kollegin im Auto. Mhm. Und deswegen ist für mich diese Fortbewegung so wichtig. Also Tretroller, dann war es das Fahrrad, das Herrenfahrrad vom Vater, wo man dann unter der Stange eben das Fahrradfahren gelernt hat, weil das Fahrrad viel zu groß war. Dann Rollschuhe und eben das schneller als zu Fuß, wobei ich gerne zu Fuß unterwegs bin, weil solange ich das kann, werde ich das auch machen, weil das hält ja eben dich beweglich, weil im Alter ist die Beweglichkeit so das Wichtigste. Und dann einfach, ich weiß noch, das erste Auto, VW Käfer, schwupp waren wir in Paris. Einfach so, ohne Grund.
Also man kann schon sagen, Freiheit, ne?
Freiheit,
dieser Roller hat schon Freiheit gebracht.
Freiheit,
Der VW noch mal mehr.
Ja. Und wir sind halt in Freiheit aufgewachsen. Mhm. Wir waren nur draußen und wenn es gedämmert hat, wusste man, jetzt gibt's gleich Abendbrot. Mhm. Dann nach Hause, Füße waschen. Das war bei uns Füße waschen. Weil das einfach, offene Knie. Mhm. Und ja, das finde ich halt so schade, dass es viele Kinder jetzt heutzutage dieses sich selbst erleben in der Natur, weißt du, so in irgendwelchen Büschen rumsitzen und den Frühling mitzukriegen. Die Büsche, die sind kahl, im Frühling sind die grün und du kannst dich drin verstecken. Und
ja, klar.
Also Sachen, die gehen halt eben heute eher für Kinder auf dem Land immer noch. Also das muss man sagen.
Ich muss meine Kinder wirklich rausschicken. Bei uns war es früher so, dass wir halt, wenn es dunkel wurde, musste man zu Hause sein.
Genau, und jetzt ist es umgekehrt. Ne? Jetzt geht er mal raus.
Ja, genau.
Ja, schade eigentlich.
Ne? Mhm. Richie, ich danke dir sehr, ich finde es schön, dass wir über den Menschen Richie gesprochen haben und eben nicht hier groß über den Schauspieler.
Ich rede nie über meinen Beruf, außer es fragt mich jemand. Ja. Es interessiert mich nicht. Weil bin nicht ich. Das sind Rollen, die ich spiele. Ich versuche, die überzeugend zu spielen. Mhm. Und wenn jemand einen Fernseher einschaltet und mich sieht, dass er nicht denkt, oh, guck mal, der Richie Müller, das ist bestimmt ein Tatort. Verstehst du, was ich meine?
Verstehe ich.
Dass man sieht, das kann kein Tatort sein.
Mhm.
Und das war immer mein Ding. Ich will Charaktere in mir finden, aber ich versuche sie in mir. Wo ist mein Thorsten Lannert, wo ist mein Feuerwehrmann, wo ist mein Arzt oder was immer, oder wo ist mein Böser? Und wenn ich den in mir finde, dann ist es auch glaubwürdig. Und ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich dann vom Drehort gehe, hätte ich das besser machen können.
Ist sofort erledigt dann?
Ich gehe vom Set, ich gehe von der Bühne und ich bin kein Schauspieler mehr.
Mhm.
Ich denke keinen Moment mehr dran. Ich denke vielleicht dann dran, einen Text angucken für morgen.
Ja.
Und dafür ist dann eben der Regisseur da, wo ich dann sage, in was für einem Zustand bin ich jetzt? Was habe ich jetzt alles schon? Das will ich mir auch gar nicht merken.
Mhm.
Also ich will da eher Input kriegen. Dass er sagt, pass auf, du hast jetzt da und da, dann habt ihr schon das erfahren und dann erinnere ich mich mal dran, da hast du nämlich die Szene mit dem und der gehabt und so. Und das ist das, was mich dann, also ich versuche immer jungfräulich zu bleiben.
Mhm.
Und nicht mit vorgefertigter Meinung, weil das ist katastrophal für einen Film. Weil wenn du sagst grün und der Regisseur sagt aber Kinder blau, dann ist eigentlich das schon zum Scheitern verurteilen. Und dann geht's halt darum, wer hat die größere Macht, wer will hier gewinnen. Und ich will nicht gewinnen, sondern ich will jemanden Dienstleistung abgeben.
Ja, aber ich wette, dass dein Bauchgefühl dir da schon vorher gesagt hätte, mit dem geht's nicht, das ist nicht mal ein Film, Richie Müller ist nicht dabei.
Ja.
Richie, ich danke dir, dass du da warst.
Gerne.
Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal einschalte und dich sehe, egal ob als Thorsten Lannert oder Arzt, Feuerwehrmann, weiß ich nicht. Danke dir,
alles Gute. Ganz gerne. Auf Wiederhören.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.